Politische Verfolgung, Folter, Mord. Jedes Jahr berichten tausende Menschen bei den Vereinten Nationen in Genf von Menschenrechtsverletzungen in der ganzen Welt. Aber die Reise in die Schweiz kann sie in große Schwierigkeiten bringen. Recherchen zeigen, zahlreiche Staaten bedrängen kritische Stimmen sogar auf dem Gelände der Vereinten Nationen. Und die UN können offenbar kaum etwas dagegen tun. ARD-Korrespondentin Stefanie Dott aus dem Studio Genf erzählt uns heute von einer Frau, die um ihr Leben fürchtet, seit sie bei den Vereinten Nationen war. Und sie erklärt uns, warum der Kampf für mehr Menschenrechte zunehmend in Schieflage gerät. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Montag, der 16. Februar. Stefanie, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Marie ist eine Menschenrechtsverteidigerin aus einem Land in Ostafrika und sie ist 2023 zu Gast in Genf bei den Vereinten Nationen. Hier gibt es diverse Gremien. Es gibt ja zum einen den Menschenrechtsrat, aber auch Ausschüsse, die zum Beispiel die Einhaltung von völkerrechtlichen Verträgen überprüfen. Und da war sie bei einem zu Gast geladen über eine NGO, für die sie arbeitet, um über Gräueltaten, über Menschenrechtsverbrechen in ihrem Land zu berichten. Sie hat da Beweise gesammelt, Belege, hat Betroffene gesprochen und hat das aufgearbeitet mit Kollegen zusammen und will das hier darlegen und will das der Welt präsentieren, die sich hier in Genf dann versammelt bei den Vereinten Nationen, um genau sich solche Verbrechen anzuhören und zu überlegen, wie man damit umgeht.
It was after presenting the shadow reports that I received a call.
Aber während sie hier in Genf war, nach ihrem Auftritt, nachdem sie von diesen Gräueltaten berichtet hat, hat sie einen Anruf von ihrer Familie bekommen. Und die Familie hat ihr gesagt, wir wurden hier besucht. Es waren Regierungsvertreter hier vor Ort.
Even if they worried me repeatedly, I came to Geneva for to spend time and they know what to do to me when I get back.
Und man hat uns gesagt, man hat dich ja gewarnt. Man hat dir gesagt, du sollst aufhören mit deiner Arbeit. Du hast es nicht getan und jetzt wüsste man, was man mit dir machen wird, wenn du zurückkommst. Es gab schon einen ersten Besuch, das war ungefähr ein Jahr vorher. Da kam sie auch zum ersten Mal auch in so einem Format, in einem Ausschuss und hat vorgetragen zu dem, was sie in ihrem Land auch erlebt und dokumentiert an Menschenrechtsverletzungen.
When I get back, I started receiving threats and I used to receive phone calls, take.
Und nachdem sie hier das erste Mal war, sagt sie, fing die Bedrohung an. Also da gab es dann Anrufe, es gab Nachrichten, es gab Aufforderungen, ihre Menschenrechtsarbeit und die Zusammenarbeit vor allem ganz konkret mit den UN zu beenden.
Yes, I was determined to stand for rule of law, human rights and justice. So I decided to come for second mission.
Und sie sagt aber, sie hat das dann abgewiegt und dachte, ja, okay, das gehört jetzt vielleicht dazu, zu dem Risiko, dass ich hier eingehe, aber wollte stark bleiben und wollte weitermachen.
Weißt du, was ihr da durch den Kopf ging bei dem Anruf? Wie fühlt man sich da?
Ja, sie sagte, dass das für sie den Boden unter den Füßen weggerissen hat, weil sie sich zwar einer gewissen Gefahr bewusst war, aber dass man so weit gehen würde, um ihr so klar zu machen, wenn du jetzt nach Hause zurückkommst, dann wirst du das nicht überleben, damit hat sie natürlich nicht gerechnet. Und das hat ihr ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Sie steht hier auf einem gepackten Koffer für eine Woche. Sie wollte schon sich in Richtung Rückreise machen. Der Rückflug ist gebucht und auf einmal wird ihr klar, sie kann nicht mehr nach Hause zurück. Sonst wird sie wahrscheinlich verhaftet, womöglich gefoltert und umgebracht.
It is the toughest decision in my life. I'm married, I have kids. And I came here just for a week and I couldn't go back.
Ja, und jetzt steht sie vor der schwierigsten Entscheidung ihres Lebens, wie sie sagt. Also geht sie zu ihrer Familie zurück, zu ihren Kindern, zu ihrem Mann? Oder bleibt sie hier in der Schweiz.
Bevor du weiter erzählst, um welches Land geht's hier? Woher kommt Marie überhaupt?
Wir können nicht sagen, aus welchem Land konkret sie kommt. Sie ist in einem repressiven Staat als Menschenrechtsverteidigerin unterwegs. Sie will auch ihren Namen nicht genannt haben, weil sie bis heute befürchtet, dass man sie aufspürt und umbringen könnte.
Das heißt, Marie heißt in Wirklichkeit gar nicht Marie. Wir nennen sie nur so.
Die Angst ist ihr schon sehr anzumerken. Also sie wollte sich auch nur mit mir treffen nach Sonnenuntergang, auch nur draußen. So, wir haben uns am Rande des Genfersees getroffen und sind hier quasi im Dunkeln am See entlang gelaufen. Wir haben nur ihre Hände gefilmt und ihre Stimme verzerrt jetzt für den Beitrag, sodass wirklich wir alles dafür tun, dass sie nicht noch mehr Konsequenzen natürlich zu spüren bekommt, indem sie mit uns spricht.
Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz erklären, der Schutz von Menschenrechten ist einer der Grundpfeiler der Vereinten Nationen. Und bei der UNO in Genf treffen sich die Mitgliedstaaten und Experten, um über Menschenrechte zu beraten. Zum Beispiel im Menschenrechtsrat. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert da genau?
Ja, also Genf ist ja für Menschenrechtsverteidiger aus aller Welt wirklich ein wahnsinnig wichtiger Ort. Eine wahnsinnig wichtige Bühne, vor der man seine Anliegen vortragen kann. Eben die Weltbühne, der Ort, an dem die ganze Welt, die UN-Mitgliedstaaten zuhören, wenn man eben beschreibt, was man erlebt, was man zusammengetragen und dokumentiert hat. Und wo sie eben auch Mut aus dieser Aufmerksamkeit finden können eigentlich und Unterstützung. Und da gibt es verschiedene Formate. Das bekannteste, hast du gerade erwähnt, also der UN-Menschenrechtsrat, also das zentrale politische Menschenrechtsformat in Genf. Und dann gibt es auch unabhängig von dem Menschenrechtsrat Ausschüsse, wie auch im Fall von Marie, da war sie zu so einem Ausschuss eingeladen, die eben überprüfen, ob die UN-Verträge eingehalten werden. Also da gibt es diverse Übereinkommen, zum Beispiel gegen Folter und andere Menschenrechtsverträge. Also es ist hier wirklich ein Hotspot für Menschenrechtsverteidiger, den auch Tausende im Jahr nutzen. Also allein im Jahr 2024 gab es da über 7000 Vertreter aus der Zivilbevölkerung, über 1000 akkreditierte NGOs hier bei den Vereinten Nationen, die an so verschiedenen Formaten und Treffen teilnehmen.
Marie, die muss sich also bei ihrem zweiten Besuch 2023 entscheiden, ob sie wieder zurück nach Hause geht oder aber in Genf bleibt. Wie hat sie sich entschieden?
Sie war eigentlich davon ausgegangen, eben nur für eine Woche gekommen zu sein und hat dann sich mit ihrer Familie beraten, mit ihrem Mann. Und sie waren sich einig, dass das Risiko zu groß ist, dass die Ansage zu klar ist, du wirst das nicht überleben, wenn du jetzt nach Hause kommst.
I'm really proud of myself, but the price was too high.
Und dann hat sie sich im Sinne ihrer Familie dafür entschieden, zu bleiben und stand dann erstmal hier mit einem Koffer vor dem Nichts, hat versucht, irgendwie einen Anwalt zu finden, hat dann auch einen gefunden und Asyl beantragt. Und das hat dann eine ganze Weile gedauert, bis sie da weitergekommen ist.
Wie lange dauert sowas und vor allen Dingen, was macht man mit der eigenen Familie, die ja vielleicht sogar auch in Gefahr ist?
Ja, sie hat einfach versucht, erstmal stillzuhalten und auch die Familie nicht weitere Gefahr so auszusetzen. Also so gesehen ist das Ziel, was diese Einschüchterungen dann hatten, erstmal auch eingetreten, dass sie erstmal zum Schweigen gebracht wurde und nicht weiter versucht hat aufzufallen und weiterhin nicht versucht aufzufallen. Ne? Deshalb benennen wir ja auch nicht ihren Namen, ihr Land und so weiter. Und sie hat sich dann entschieden, ja, eben hier zu bleiben und zu warten, bis ihr Asylantrag durchgeht. Das Ganze hat 1,5 Jahre gedauert. Wow. Und dann konnte sie auch ihre kleinen Kinder, beide unter 10, und ihren Mann nachholen in die Schweiz. Aber zurückkommen, zurück nach Hause, hält sie für immer für ausgeschlossen, dass sie da wieder in ihr eigenes Land einen Fuß setzen kann.
Wie würdest du das beschreiben? Wie geht's Marie in dieser Situation?
It feels like being thrown away after being used.
Sie sagt, sie fühlt sich eben in dem Sinne wie benutzt und weggeworfen.
I never thought that they would leave me alone at the time when I really needed their help.
Also sie kam hierher, um auch den UN bei ihrem Auftrag zu helfen, Menschenrechte zu schützen und dazu ihren Teil beizutragen. Und hat eben zu sehr vertraut, dass das schon alles irgendwie gut gehen wird. Und sie sagt, sie fühlt sich eben damit alleingelassen in dieser Situation, dass ihr dann keiner zur Seite stand und irgendwie ihren Fall lösen konnte. Das hat sie irgendwie erschüttert. dass UN-Mitarbeiter in dem Fall auch versucht haben, ihr zu helfen, aber dann natürlich auch an ihre Grenzen kommen. Das ist aber auch klar.
Was sagen denn die UN eigentlich zu Maries Fall? Ist er da bekannt in dem ganzen Ausmaß?
Ja, der ist bekannt.
Ich kann Ihnen sagen, für mich ist es eine Top-Priorität, wenn es zu solchen Fällen kommt.
Ich habe unter anderem mit dem UN-Hochkommissar Volker Türk darüber gesprochen.
Also es ist völlig inakzeptabel, dass es überhaupt dieses Phänomen gibt.
Und natürlich sagt er, das kann eigentlich nicht sein. Die Menschen wenden sich an uns und das müssen sie auch tun, ohne bedroht zu werden und ohne eingeschüchtert zu werden.
Also wir haben natürlich, wenn es darum geht, dass jemand Einschüchterungen erfährt, sofort ein Handlungsprotokoll, damit man mit diesen Fällen genau umgehen kann. Das bedeutet im Einzelfall, dass man mit Beispiel natürlich sofort Schutzmaßnahmen treffen kann, wenn es irgendwie geht. Und in manchen Fällen ist es leider so, dass sie dann Asyl suchen.
Also das Team in seinem Hintergrund, das habe ich schon sehr auch in Gesprächen gemerkt, das geht nicht spurlos an denen vorbei, solche Fälle wie sie. Und die Tatsache, dass man ihnen nicht helfen konnte. Und da ist schon ein Gefühl, sie ungewollt, obwohl man genau das Gegenteil will, sie im Stich gelassen zu haben.
Wie viele Fälle gibt es denn, die so laufen wie der Fall von Marie? Habt ihr das irgendwie recherchieren können?
Ja, es gibt seit 2010 einen jährlichen Bericht, den die UN selbst dazu rausbringen. Der erscheint im Namen des Generalsekretärs und der führt Repressalien, Vergeltungsmaßnahmen aller Welt auf. Also sowohl solche, die auf dem UN-Gelände beziehen, als auch die zurück in den Heimatländern der Menschen passieren, die hier zur UN kommen, um über Menschenrechtsverbrechen zu sprechen, also zur Kooperation mit den UN. Allein aus dem aktuellsten Report sind die Erfahrungen von über 180 Leuten eingeflossen. Das sind die, die sich auch bereit erklären, da genannt zu werden. Das sind die wenigsten. Also die meisten wollen das nicht. Das heißt, man sieht hier nur die Spitze des Eisbergs. Und es sind 32 verschiedene UN-Mitgliedsländer genannt, denen hier repressive Maßnahmen, Einschüchterung, Bedrohung, Verhaftung vorgeworfen werden.
Welche sind das?
Ja, am meisten genannt ist in den letzten 10 Jahren ist China und gleich danach gefolgt von Bahrain, Burundi, Israel. Da sind aber auch Länder darunter, die man vielleicht nicht sofort denken würde. Ungarn ist da mal genannt in einem Bericht, Andorra ist da mal genannt, Indien ist genannt, Mexiko, Guatemala. Eine lange, lange Reihe von Ländern. Wir haben die auch alle einzeln gefragt, was sie eigentlich von den Vorwürfen halten, die ihnen hier gemacht werden. Und wie sie damit umgehen und warum sie sich so verhalten. Und haben genau von 3 Ländern eine Antwort bekommen, von den 32. Das war Mexiko, China und Israel. Und Mexiko hat da abgewiegelt und gesagt, man unterstütze die genannte Person, die in dem Bericht genannt ist. China hat uns gesagt, dass sie sich für einen Rechtsstaat halten und dass es so etwas wie Vergeltung nicht gibt, dass sie im Rahmen des Rechts sich bewegen und wenn jemand das Recht verletzt, dass der eben auch bestraft werden würde. Und Israel hat uns geantwortet, dass sie es für völlig absurd halten, dass Israel hier in diesem Bericht aufgenommen wird und dass Israel eine Demokratie sei, die Freiheitsrechte respektiere und auch individuelle Freiheitsrechte. Also den Staaten gefällt das überhaupt nicht und wir wissen auch, dass weitere Staaten, die da genannt wurden, auch schon versucht haben, so etwas zu verhindern, in solchen Berichten aufzutauchen. Das wird durchaus wahrgenommen, da genannt zu werden und das gefällt denen überhaupt nicht.
Hast du denn eigentlich selbst bei deiner Recherche auch noch andere Fälle mitbekommen, neben dem von Marie?
Ich habe mit einem Anwalt gesprochen, der eben auch Marie bei ihrem Asylverfahren geholfen hat. Allein der kennt 6 Fälle von Menschen, die hier für Auftritte zu den UN kamen und danach nicht mehr in ihre Heimatländer zurückkehren konnten, weil die Bedrohungslage zu groß war, die dann hier Asyl gesucht haben. Und dann gibt es Fälle, die aber auch subtiler gelagert sind, die nicht ganz so eine offene Bedrohung haben, die versuchen, subtil einzuschüchtern, die versuchen, den Leuten das Gefühl zu geben, wir sehen, was du machst, wir beobachten dich. Da gibt es Leute, die werden verfolgt, sobald sie hier ankommen. Und es gibt sogar, und das hat mich besonders erschüttert, Verfolgungen auf dem UN-Gelände, dass Menschenrechtsverteidiger und Aktivisten, dass denen richtig nachgestellt wird, dass die fotografiert werden.
It was about here, I think. This spot and then There were a couple of people outside.
Zum Beispiel Sumrettai Aykin. Sie ist die Vizepräsidentin des Welt-Uiguren-Kongresses. Und das ist eine NGO mit Sitz in München, die eben für die Rechte der Uiguren eintritt. Und sie kommt für diese Zwecke auch immer wieder nach Genf.
Das ist eine Minderheit in China, muss man da sagen, ne?
Die ethnische Minderheit der Uiguren wird in China stärker unterdrückt und misshandelt als bisher bekannt. Das belegen Dokumente, die aus einem chinesischen Datenleck stammen und von einem internationalen Medienverbund ausgewertet wurden.
Sie erzählt mir beispielsweise von einem Fall, da ist sie auch zu einem dieser Ausschüsse gekommen, hat vorgetragen, hat sich kritisch zu China geäußert. Und nach ihrem Vortrag stand sie hier auf dem UN-Gelände in unmittelbarer Nähe des Menschenrechtssaals. Das ist so ein großer, besonderer Saal mit einem Wahnsinnskunstwerk an der Decke, bei dem so ganz bunte Farbtropfen von der Decke hängen.
And then there was, I think, a couple of Chinese ladies. They were outside talking to each other.
So sie stand da in der Nähe und merkt auf einmal, dass da eine Gruppe chinesischer Frauen zusammensteht, die sich irgendwie unterhält und Fotos von der Landschaft machen.
And then she kind of turned towards me. And then took photos or videos.
Dann auf einmal drehen die sich so zu ihr um und halten die Kamera quasi voll auf sie drauf und fotografieren oder filmen sie. Und sie ist auf die Frau zugegangen und hat gesagt, oh, ich will das mal sehen, was hast du da gemacht?
And I asked her, hey, I think you were filming me. You're not allowed to do that. That's considered reprisals.
Und hat sie dann aufgefordert, die Fotos zu löschen. Das hat sie dann tatsächlich auch gemacht, sogar noch aus den gelöschten Files zu löschen.
I never feel physically safe. I know that anytime I step into these rooms, I know that I'm being monitored, that I'm being watched.
Das ist für sie so der Ausdruck dessen, dass sie eben besonders, wenn sie dieses Gelände betritt und wenn sie in diesen Räumen unterwegs ist, eben unter Beobachtung steht und dass sie das inzwischen weiß und kennt und weiß, dass da immer irgendwie eine Vergeltungsaktion kommen könnte.
It makes me feel, I think, really frustrated.
Und natürlich ist das total frustrierend eben als Menschenrechtsverteidiger, wenn man in diesen eigentlich letzten Zufluchtsort, in diesen sicheren Ort kommt. Und dass die Staaten da offenbar noch nicht mal davor zurückschrecken, sowas auf dem UN-Gelände selbst auch zu machen, also in diesen heiligen Hallen. Und dass diverse Staaten sind, das ist doch ein Ausmaß, das leider auch in seiner Gesamtheit zunimmt. Also die Entwicklung, gerade in dem Klima, das wir momentan sehen, die geht da deutlich nach oben.
Welche Strategie steckt denn hinter sowas? Zum Beispiel der Fall, den du gerade beschrieben hast, das ist ja schon richtig organisiertes Einschüchtern.
Ja, da gab es im vergangenen Jahr eine sehr interessante Recherche, unter anderem vom ICIJ, also dem Internationalen Zusammenschluss investigativer Journalisten. Da waren auch Kollegen von Paper Trail und vom Tagesanzeiger in der Schweiz beteiligt, die zeigen konnten, wie China eben weltweit zu solchen Bedrohungsmaßnahmen greift, um Minderheiten, besonders eben Tibeter, Exil-Tibeter und Uiguren einzuschüchtern. Und eine Methode, die in dieser Recherche auch offengelegt wurde, besonders von China, ist, dass man versucht, den NGOs, beispielsweise eben dem Welt-Uiguren-Kongress, über den wir gerade gesprochen haben, hier auch physisch den Platz zu nehmen, in dem eigene NGOs gegründet werden. Die nennen wir hier Gongos. Also das sind quasi Fake-NGOs. Das GO steht für die Regierung, die eigentlich dahinter steht. Also man versteht darunter als NGO getarnte Akteure von Regierungen wie China, die sich hier bei den UN offiziell akkreditieren, um auch inhaltlich Raum einzunehmen und um beispielsweise auch Gegenveranstaltungen aufzusetzen, in denen sie dann anpreisen, wie gut es um die Lage der Menschenrechte beispielsweise in China bestellt ist.
Aber warum, würdest du denn sagen, betreibt China so einen Aufwand?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ist wirklich immens. Das ganze System hier wird eben geflutet mit einer schieren Menge von Präsenz und von Menschen, von Diplomaten, von den Gongos, die versuchen hier ein bestimmtes Framing aufrechtzuerhalten. Und ich habe über dieses Phänomen auch mit dem Professor von der Uni Basel, Ralf Weber, gesprochen.
Solche Orte wie Genf, in denen eben die Stimme weit gehört wird, die man möglicherweise in solchen UNO-Gremien einbringen kann, dort ist ein besonderes Augenmerk drauf und die versucht man mit allen Mitteln still zu machen.
Und er sagt, es ist ist einfach sehr sensibel und China möchte das Narrativ kontrollieren. Und im Ausland kann man das weniger kontrollieren, deshalb gefällt ihnen das überhaupt nicht.
Die Volksrepublik China versucht auf internationale Bühne, wenn immer möglich, eine Alternative aufzustellen, gegen Organisationen stärker machen, sodass die anderen an Gewicht verlieren. Das ist mit einer UNO nicht möglich. Ich kann nicht morgen sagen, wir machen jetzt eine neue UNO. Also versucht man, dort die Institution zu besetzen und umzuwidmen und Einfluss zu nehmen.
Warum gehen eigentlich die UN da nicht stärker gegen vor?
Also ich glaube, man muss sich nochmal vor Augen halten, die gesamte UN ist hier gerade unter einem massiven Spardruck. Guterres, der UN-Generalsekretär, hat da von einem Wettlauf mit dem Bankrott gesprochen. Und Hochkommissar Volker Türk hat das mir gegenüber auch als einen Überlebensmodus bezeichnet.
Das gesamte Menschenrechtssystem ist extremst geschwächt. Wir sind am Existenzminimum. Das ist die Realität. Und wir müssen aufwachen, dass es in keinem Interesse von irgendjemandem ist, dieses Menschenrechtssystem zu schwächen.
Die UN ist finanziert von den Beiträgen ihrer Mitglieder. Da gibt es Pflichtbeiträge, da gibt es freiwillige Beiträge. Und das heißt, das Geld kommt von den Staaten. Und unter diesen Staaten befinden sich diverse Länder, also allein im vergangenen Jahr laut einem UN-Bericht 32 verschiedene, die eben sich in solchen Verhaltensweisen üben. Das heißt, natürlich ist man hier in der Situation, in der man zum einen genau diese Länder repräsentiert, aber zum anderen denen auf die richtige Art irgendwie auf die Finger versucht zu hauen, um so ein Verhalten irgendwie zu stoppen.
There is still a lack of political will from the UN to openly speak about this.
Das ist ein Eiertanz, der schwer ist, dass er gelingt. Und da sagen die Aktivisten wie zum Beispiel eben Sumrtai Akin, die Vizepräsidentin des Welt-Uiguren-Kongresses, dass man da viel härter auch öffentlich sein muss und stärker gegen vorgehen muss.
So I think there needs to be a lot more political will, but also a lot more public advocacy from the UN to protect human rights defenders.
Ich habe mit dem US-Juristen und dem Gründer von Human Rights Watch auch darüber gesprochen, Kenneth Roth. Der hält das Ganze so für eine Ausrede und sagt, das ist ihm zu dünn, zu sagen, das ist jetzt nur das Budget und das ist für ihn eine Frage der Führung.
If you were to write a report designed for nobody to pay attention to, you would do just what Volker Türk is doing.
Er sagt, da muss man, wenn man einen Report schreibt, bei dem man möchte, dass der auch Beachtung findet, dann soll man das nicht so machen, so wie die UN jetzt mit diesen Fällen umgeht. Und zwar die in einem Report vorzustellen, der kaum mediale Aufmerksamkeit erfährt, der irgendwie alphabetisch gelistet ist, die Länder so nach und nach und nicht sagt, okay, das hier sind die größten Übeltäter.
Volker Türk issues this report in a way designed not to have any impact, because he doesn't want to offend Beijing.
Er wünscht sich da mehr Aufmerksamkeit und mehr quasi konfrontative Diplomatie, wenn das jetzt nicht schon in sich ein Widerspruch ist. Und das ist aber natürlich das Dilemma, in der sich die UNO befindet. Also es handelt sich hier um die eigenen Mitglieder, quasi die eigenen Stakeholder. Und ist das jetzt der richtige Weg, dann die öffentlich zu name und shame? Ja, ist eine Frage, bei der es auf jeden Fall verschiedene Meinungen gibt. Auch vor diesem Hintergrund der Situation, in der man gerade ist. Die Menschenrechte sind weltweit massiv unter Beschuss. Die USA haben sich zurückgezogen. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Und China stößt in diese Lücke, wird in Teilen zu einem der wichtigsten Geldgeber, manchmal sogar zum wichtigsten bei einigen Organisationen. Und tut alles dafür, auch das System in seine Richtung so zu verändern und natürlich auch an Kontrolle zu gewinnen, Schlüsselpositionen zu kommen. Deshalb sagte mir auch Türk, also er hofft sehr darauf, dass alle Mitgliedstaaten da einen Aufschrei von sich geben und klar machen, dass sie mit dieser Art und Weise mit Menschenrechtsverteidigern umzugehen nicht einverstanden sind, dass es da irgendwie hin zu einer Nulltoleranz kommt. Aber da sind wir im Moment eher in einer Dynamik, die in eine andere Richtung geht.
Wenn wir jetzt am Ende dieser Folge nochmal über Marie sprechen, die wir kennengelernt haben, was bedeutet das? Welche Folgen gibt es da für den Kampf für Menschenrechte, wenn Menschen wie Marie eben bedroht werden? Wo führt das hin?
My life has been messed up due to my engagement with UN.
Am Ende des Tages, sagt sie, hat das ihr Leben zerstört und ist für sie die schlimmste Erfahrung überhaupt geworden und hat ihr Leben in der Form, wie sie es gelebt hat, kaputt gemacht, ihre Existenz.
That is so sad. Yeah. I mean, it's an organization which stands for human rights and
ja, sie sagt, dass sie niemals mit den UN zusammengearbeitet hätte, wenn sie das gewusst hätte, was da auf sie zukommt und was das für ihr Leben bedeutet.
For instance, in my case, now my colleagues, they are not willing to come to UN because they clearly know what happened to me and my colleagues.
Und das wirkt in ihrem Land auch zurück. Ihr Fall ist da bekannt, in ihrer Organisation, in anderen NGOs natürlich auch. Und da gab es zum Beispiel jetzt weitere Foren, in denen eben kein Repräsentant aus ihrem Land nach Genf reisen wollte und sich da auf diese Bühne hier bewegen wollte. Also das ist, glaube ich, so mit der schlimmste Effekt aus Sicht der UNO, den das Ganze haben kann, dass eben so eine Art Selbstzensur beginnt und die Menschenrechtsverteidiger Angst haben, auch nur sich hier zu äußern und eben die Kritik zu üben, die man braucht, um Schutzmaßnahmen ergreifen zu können.
Stefanie, vielen Dank, dass du zu Gast warst hier bei FKM.
Sehr gerne.
Stefanie Dott, ARD-Korrespondentin im Studio in Genf, hat für den Weltspiegel recherchiert, wie Menschenrechtsaktivisten selbst im vermeintlich sicheren Hafen der Vereinten Nationen von ihren Heimatländern bedroht und verfolgt werden. Ihren Film verlinken wir euch hier bei uns in den Shownotes. Und morgen geht's bei FKM um die gute alte Tankstelle, beziehungsweise um die Frage, wieso stockt es in Deutschland so beim Thema E-Mobilität, obwohl der Verkehrssektor ja eigentlich möglichst schnell klimaneutral werden soll. Morgen früh in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr Podcasts hört. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet haben Kaspar von Au und Lukas Waschbüsch. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Christine Frei, Regina Stärke und Christine Dreier. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Zwei Frauen, zwei Generationen und eine Frage. Wie hast du das eigentlich erlebt? Darum dreht sich alles im Podcast Ein Zimmer für uns allein. Host Paula Lochte trifft zwei Frauen aus verschiedenen Generationen und sie sprechen über ein Thema, das sie verbindet. Zum Beispiel über Schönheitsideale, sexuelle Aufklärung und über den Gender Health Gap. Den Podcast Ein Zimmer für uns allein findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.